Ich spreche Menschen an, die, ja, ähnlich wie ich, eine ganz tiefe Sehnsucht verspürt haben und verspüren nach etwas, das mit Meditation zu tun hat, mit Intuition, mit Stille.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Willig und ich führe Sie und euch durch diesen Podcast. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist immer mindestens ein Gesicht dieses Vereins Theaterlabor Traumgesicht. Und das ist heute Wolfgang Keuter, Intendant und Regisseur sowie auch zweiter Vorsitzender des Vereins Theaterlabor Traumgesicht. Aber nicht nur das, Wolfgang, du bist auch der Begründer der Methode des Slow Acting und ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin sehr gespannt, was du mir und allen, die uns zuhören, heute und auch in den kommenden Folgen zu erzählen hast. Wir haben in der letzten Folge ja schon einiges über das Theaterlabor erfahren. Wir sind aber noch nicht in die Werdegänge der drei Gesichter dieses Theaterlabors eingetaucht, in die von dir, Wolfgang, aber auch in die von Gianni und Antje. Und das möchten wir heute und auch noch in den zukünftigen Folgen tun. Und heute bist eben du, Wolfgang, an der Reihe. Erzähl mir doch mal ein wenig über deinen Werdegang. Wie bist du zum Theater gekommen und wie war dein Weg von Schauspiel und Regie zur Arbeit als Dozent und als Coach in Workshops?
Ja, zum Theater bin ich gekommen, weil es eigentlich gar keinen anderen Weg für mich gab. Also ich war in meiner ganzen Art und Weise zu leben schon als Kind immer ein wenig in einer anderen Welt. Und da war es ganz klar, dass mir nichts anderes übrig blieb, als auf die Bühne zu gehen. Denn da haben wir die Anderswelt, da können wir in viele Rollen gehen, wir können auf leerer Bühne ganze Welten erschaffen. Die Welt der Imagination war eigentlich immer sehr stark, so meine Welt und die Darstellung alleine oder damals mit vielen Kameraden.
Wie lief denn dann deine Ausbildung für das Theater ab?
Ja, ich habe die Theaterschule besucht in Düsseldorf, die ganz am Anfang noch von Karl-Heinz Strux mitgeleitet wurde. Und ich habe dort, glaube ich, einiges gelernt. Aber im Hintergrund standen immer die Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe. Als Kind habe ich, wie auch immer, Aufgaben bekommen, also bestimmte Handlungen zu vollziehen. Wer mir diese Aufgaben gegeben hat, das weiß ich bis heute nicht. Sie kamen aus meinem Inneren oder sie kamen aus der Anderswelt, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls waren das Handlungen, von denen ich es heute sagen kann, dass es eigentlich Spielrituale waren. Wahrscheinlich kennen viele Menschen aus ihrer Kindheit Ähnliches. Aber diese Spiele hatten eine Qualität, die ich auf der Theaterschule nicht gefunden habe. Also die Sehnsucht danach ist geblieben. Und als ich dann später als Schauspieler an verschiedenen Bühnen spielte, da habe ich in manchen Momenten diese Qualität wieder erlebt. Und das war der Grund, warum ich auch eine ganze Weile beim Theater geblieben bin.
Wie ging es denn dann weiter? Es sind ja noch einige Dinge hinzugekommen, die dich für deinen weiteren Weg inspiriert haben.
Ich kam dann irgendwann mit der Zen-Meditation in Verbindung. Und zu dieser Meditation gehört nach einer Weile des stillen Sitzens das langsame Gehen, das Kin-Hin, so nennt sich das in Japan. Und aus diesem ganz langsamen Gehen heraus hat sich eigentlich dann das Slow Acting entwickelt.
Lass uns da noch mal etwas genauer einsteigen. Also was genau bedeutet Slow Acting? Also was heißt hier Slow, also langsam?
Slow Acting ist eine ganz langsame Weise, sich zu bewegen, auch zu sprechen. den Mut zur Pause zu haben, auch mitten im Spiel. Und vor allen Dingen ist es eine Art und Weise, die in manchen Momenten durchaus an Trance erinnert. Es ist eine meditative Art zu spielen. Und ich glaube, diese Spielweise entspricht, glaube ich, einer ganz frühen Weise des Theaters, als es noch in der Nähe der Kulträume oder in den Kulträumen selber entstanden ist und immer eine andere oder sagen wir eine Beziehung zur anderen Welt hatte.
Wie sah dieses Theater denn aus?
Es war oft ausgesprochen religiös geprägt. Ja, das sage ich einfach ganz offen, obwohl viele Menschen, wenn es um Religion geht, zurückschrecken. Aber das ist eine Form der Religiosität, die nichts mit Kirchen zu tun hat. Und ich kann nur sagen, das ist die Quelle des Slow Acting, des langsamen Ausdrucks, des langsamen Spielens, des langsamen Lebens vielleicht auch, des langsamen Liebens vielleicht auch.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir viele der Aspekte, die du jetzt schon genannt hast, nochmal im Laufe der nächsten Folgen sicherlich auch nochmal etwas weiter ausbreiten können. Ich finde diesen Gedanken der Erfahrungen, auf die du selbst zurückgreifen kannst, sehr, sehr spannend. Und gehe ich da richtig in der Annahme, dass das auch Erfahrungen sind, die du denjenigen, die deine Workshops besuchen, weitergeben möchtest?
Ja, das ist mein ganz großer Wunsch. Nun in einer Zeit wie heute, wo alles eigentlich auf immer wieder Neues und Neues und Neues aus ist und wo die Stille untergeht und die Langsamkeit auch nicht mehr gefragt wird, gibt es, glaube ich, nur wenige Menschen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in München zum Beispiel waren die Workshops teilweise brechend voll. Hier in Düsseldorf ist die Nachfrage sehr gering. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, obwohl ich selber Düsseldorfer bin, dass rheinische Frohnaturen nicht gerade sich in dieser Weise ausdrücken möchten. Aber ich habe einige Schüler, mit denen ich also sehr viel experimentiere.
Was lernen diese Menschen denn von dir? Wie sieht so ein Weg aus, den man geht, wenn man zu dir kommt?
Also wenn ich von dieser ritualisierten Spielweise spreche, Slow Acting, dann ist das eigentlich so, dass wer zu mir kommt, erstmal eine ganze Weile das spontane Spielen lernt, das auch Unreflektierte, das auch Unbewusste drauf losspielen, um Hemmungen zu verlieren und um erst einmal in Kontakt zu kommen mit den Gefühlen. Die Gefühle sind ja sehr wertvoll, auch die werden ja heute gar nicht mehr so geschätzt. Die Ratio hat heute die Hauptrolle. Deswegen ist es mir so wichtig, dass alles, was es an Gefühlen gibt, dass das gezeigt wird, dass jeder den Mut hat, alle möglichen Gefühle auszuspielen. Ich unterscheide nicht in gute und schlechte Gefühle. Gefühle sind, jedes Gefühl hat seine Qualität und wird nicht bewertet. Und erst nach einer Weile, wenn, ich nenne sie mal Schüler, diese spontane Art des Spielens erfahren haben, dann erst beginnt so ganz langsam die Integration der anderen Spielweise. Nicht? So wie sie zum Beispiel im Osten, im fernen Osten immer noch ja sehr praktiziert wird, in den No-Spielen oder auch in den vielen Bühnenzeremonien, die es ja da Gott sei Dank noch gibt und immer auch angeschlossen sind an die andere Dimension.
Es gibt aber die Möglichkeit, immer einzusteigen. Also man muss keine langjährige Schauspielerfahrung haben, um zu dir kommen zu können.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Menschen hier diesen Podcast hören, unter Umständen aufmerksam darauf werden, denn ich habe nie Werbung eigentlich betrieben. Und es könnte ja jetzt vielleicht mal an der Zeit sein, das zu tun.
Absolut, das ist eine unserer Missionen, für die wir hier sind und wir werden das auch noch in sehr viel mehr Detail sicherlich ausfalten können. Du hast gerade schon diesen Begriff der Spontanität erwähnt, über den wir sicherlich nochmal reden möchten. Du hast aber auch schon als Stichwort München genannt. Und das ist so ein bisschen ja ein Einblick in die Geschichte dieses Theaterlabors und auch in die Geschichte deiner Workshop-Arbeit. Lass uns doch da in diesem Zusammenhang mal einsteigen und einen Eindruck auch von eurer Philosophie und von eurer Arbeit bekommen. Du hast 1985 gemeinsam mit Gianni Sarto, der als künstlerischer Leiter, Masken- und Kostümbildner und Videograf jetzt fungiert, dieses Theaterlabor gegründet. Was war denn euer Anstoß zur Gründung dieses Vereins?
Ich hatte die Idee, dass wir, wenn wir uns ganz auf diese Art des Spielens, auf diese Art des Schauspielens konzentrieren, dass es immer nur wenige Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Also Gutowski zum Beispiel, dieser große polnische Regisseur, hat nie mehr als 30 Personen zugelassen. Das schwebte mir auch vor, nie mehr als allerhöchstens 30 Personen aufzunehmen, damit eine ganz bestimmte Spannung erreicht werden kann und auch gehalten werden kann.
Wir sind ja in der letzten Folge schon ein ganz klein bisschen in die Geschichte dieses Theaterlabors eingetaucht, aber wie ist es denn zu der Gründung dieses Vereins gekommen?
Es war klar, dass ich mit Mitarbeitern arbeiten möchte und es war klar, dass wir damit auch nicht viel Geld verdienen können, nicht? Dass wir uns damit beruflich nicht über Wasser halten können, dass wir vielleicht 2 Jobs oder 3 Jobs annehmen müssen. Und dann kam eine Freundin auf die Idee, sie meinte, in England wäre das ganz üblich, dass wenn da jemand irgendwas erfindet und es sicher ist, dass das kein Broterwerb ist, dann sollte ein Verein gegründet werden. Und das hatte ich mir so vorgestellt, ich hatte schon also ein paar Mitarbeiter, die bereit waren, mit mir weiter dieses Slow Acting zu erforschen und auszuprobieren. Damals war die Vorlage, dass die japanischen No-Spiele und wir wollten eine Zeit lang München verlassen und uns irgendwo in eine Einsamkeit zurückziehen. Und wovon sollten wir leben? Wir hatten alle etwas erspart. Ich hatte einen guten Job bei IBM. Da hatte ich also die Verkäufer und Manager, wie heißt das heute, zu coachen. Und das war ein sehr, sehr einträglicher Job. Jedenfalls war mir klar, dass ich das aufgeben wollte. Ich wollte also wirklich auch das Nichts, von dem ich immer geredet habe und das ich in Meditationen auch oft erfahren habe, auch leben und wollte meine Mitarbeiter einladen, das ebenfalls zu tun. Also zogen wir nach Umbrien, nach Italien, mit der Hoffnung, dass der Verein, die Vereinsmitglieder spenden und uns so viel spenden, dass wir davon leben können. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Stattdessen hat sich das rumgesprochen irgendwie, dass dieser Schauspiellehrer und Psychodramatiker nach Italien gegangen ist und wir hatten dann ganz schnell volle Gruppen. Teilweise waren die Gruppen also bis zu 25, 30 Teilnehmern besucht. Ja, und da lebten wir. Zunächst hatten wir vor, nur für ein Jahr dort zu forschen und zu experimentieren und Erfahrungen zu machen mit den Themen der japanischen No-Spiele, die ja uralt sind, teilweise 700, 800 Jahre alt sind.
Lass uns noch mal ein bisschen mehr über die Arbeit in Italien sprechen. Ihr habt euch da ja vorgenommen, auch intensiv euch mit den No-Spielen auseinanderzusetzen.
Ja, das machten wir dann auch und haben dort mit ganz, ganz langsamen Bewegungen teilweise in Zeitlupe gearbeitet, was ja für viele Menschen wirklich gewöhnungsbedürftig ist. Da ich aber jahrelang Zen praktiziert habe und es ja auch immer noch tue, ja, konnte ich das sehr gut immer wieder auch vorleben und vorspielen und glaube ich, vertrauenserweckend rüberbringen. Ja, das war dann tatsächlich so, dass wir ein ganzes No-Spiel mit Laien zeigen konnten, darstellen konnten. Und wir haben dann auch in Italien Italiener eingeladen und wir waren uns ganz sicher darin, Italiener werden sofort den Raum verlassen, nicht? Das war überhaupt nicht der Fall. Also wir hatten den Eindruck, dass Italiener, die sonst gerne laut sind und gerne jede Gelegenheit nutzen, um zu singen und fröhlich zu sein, sich also tatsächlich diese hochdramatischen No-Spiele anschauten, die ja rational nicht verstanden werden konnten, weil Italiener im Allgemeinen ja nicht Deutsch sprechen. Also haben wir diese No-Spiele auch in also ganz pantomimisch dargestellt, ganz langsam, mit ganz viel Zeit. Also jede Bewegung wurde zelebriert. Also etwas, was, glaube ich, der italienischen Mentalität also ganz zuwiderläuft. Aber sie kamen und brachten Freunde mit und aus einer ganz dörflichen Umgebung. Man würde sagen, das war eine nicht gerade bildungsgeile Gesellschaft, die uns da besucht haben.
Aber, das hatte beim letzten Mal schon Gianni angedeutet, bei diesem einen Jahr in Italien, das ihr euch vorgenommen hattet, ist es dann nicht geblieben. Es ist noch ein bisschen mehr daraus geworden.
Ja, aus dem einen Jahr sind Jahre geworden. Wir haben dann Jahre dort gelebt. Es sind dann auch immer wieder viele Musiker zu uns gekommen aus der Umgebung, die teilweise auch diese Stücke, die wir entwickelten, begleitet haben. Ja, nach 7 Jahren hatten wir dann aber auch genug. Und ich hatte auch den Wunsch, wieder zurückzugehen nach München. Nein, wir sind gar nicht nach München gleich zurückgegangen. Wir sind erst mal im Ruhrgebiet gewesen, weil dort in Essen sich das Haus der Kunst oder das Kunsthaus, glaube ich, sich angeboten hat für Inszenierungen. Ja, das war eine ganz, ganz lange Reise und ich merke jetzt an mir auch eine leichte Ermüdung.
Das heißt, Düsseldorf ist für euch jetzt auch eine Art Heimat geworden, in der ihr euch wohlfühlt.
Ja, doch, das kann ich so sagen, ja.
Du hast ja schon über die Unterschiede des Publikums sozusagen gesprochen und ich fand diesen Gedanken der Langsamkeit, der sozusagen ein Kontrast häufig darstellt zum Alltag, zum alltäglichen Leben, den du sicherlich auch in deiner Coaching-Erfahrung schon vor der Gründung dieses Vereins erfahren konntest. Welchen Wert hat denn Langsamkeit für dich in deinen Workshops, die du in Richtung Schauspieltraining anbietest, aber auch darüber hinaus, also auch für Menschen, die nicht beruflich auf der Bühne stehen, sondern die sozusagen die Bühne des Lebens leben? Welchen Wert hat die Langsamkeit in dem Zusammenhang?
Also das ist so, dass ich arbeite, dass zunächst mal das Ich angesprochen wird, also im ersten Teil mit dem Spontansein, mit dem Unreflektiertsein und der zweite Teil, wo es dann immer langsamer wird und immer langsamer wird, allmählich etwas entsteht, was ich die Ich-Selbst-Brücke nenne, wo also das Ich sich transzendiert. Überhaupt sind viele dieser Übungen transzendierende Übungen. Das heißt also, dass der Ich-Raum wird überschritten, die Ich-Sphäre wird überschritten, der Alltag wird überschritten und eine ganz neue oder andere Sphäre wird betreten, die Sphäre von Spiel und Ritual. Und das ist für viele Menschen ein großes, also einschneidendes Erlebnis oft. Ich habe die initiatische Therapie als Weiterbildung erlebt, wo es darum geht, Menschen zu initiieren, nachdem die wir die Ausbildung gemacht haben, auch von 2 großartigen Menschen initiiert wurden, von Professor Durkheim, einem Psychologielehrer und Zen-Lehrer, der also Zen in Japan viele, viele Jahre studiert hat und praktiziert hat, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Und dann Frau Dr. Hippius, die eben die Archetypenlehre nach C.G. Jung weitergab, wo wir sozusagen eine Analyse machten, um unsere archetypischen Bilder und archetypischen Gestalten und Kräfte kennenzulernen.
Und du hast dann diese Einflüsse in deine Arbeit übernommen?
Das ist auch, liegt auch in meiner Absicht, dass zunächst mal aus dem Ich-Bereich Spiele entstehen durch Stehgreifspiele, die ja meistens nicht sehr tiefgründig sind, allmählich über diese Ich-Selbst-Brücke, also wo das Selbst allmählich ins Spiel kommt oder das Selbst erfahren wird, aber eben nicht durch Meditation und durch sogenannte geistige Spiritualität, sondern es wird im Körper erlebt als Körper selbst. Das sind alles Begriffe, die, glaube ich, gar nicht so bekannt sind. Ich habe eben Erich Neumann studiert, ein Schüler von Sergei Jung, der sich sehr mit Archetypen beschäftigt hat und mit dem neuen Bewusstsein.
Also dieser Unterschied zwischen Ich und Selbst, der spielt offenbar eine wichtige Rolle. Wie muss ich mir diesen Unterschied vorstellen?
Darum geht es mir, dass wir ein Ich-Bewusstsein haben und ein Selbstbewusstsein haben, was heute gar nicht unterschieden wird. Heute wird vieles als Selbstbewusstsein betrieben und ist aber eigentlich nichts anderes als eine weitere Aufblähung des Ichs. Und in meiner Arbeit, die eben sehr stark von der Zen-Meditation geprägt ist, geht es ja darum, dieses Ich allmählich durchlässig werden zu lassen, auf das sogenannte Selbst hin. Einige haben davon gehört und viele haben es noch gar nicht erfahren, auch wenn sie an Kursen teilgenommen haben, wo es darum ging, also selbst eine Erfahrung des Selbstes zu machen. Das ist ganz merkwürdig, dass das heute so wenig unterschieden wird.
Was kann man denn jetzt tun, um diesen Unterschied wiederherzustellen?
Also es ist eigentlich ein langer Weg, nicht? Und ein hoher Anspruch, den ich da stelle. Aber letzten Endes ist das alles sehr praktisch und auch pragmatisch, was wir machen. Und wenn der Körper einmal selbst in der Lage ist, sich zu entwichtigen, dann entsteht etwas, was vielleicht auch relativ unbekannt ist heute. Wir unterscheiden in dieser Arbeit so nach Durkheim, ich zitiere jetzt Professor Durkheim, wir haben einen Körper, aber wir sind der Leib. Also wir haben etwas, das ist der Körper, mit dem man alles Mögliche machen kann. Und wenn wir diesen Körper transzendieren, dann wird der Körper zum Leib. Und das kann man heute sehr gut erkennen daran, wie dinghaft der Körper oft erlebt wird. Ich mache gerade diese Erfahrungen mit Ärzten zurzeit, was der Körper eigentlich bedeutet. Man kann es wiegen, man kann es messen, man kann es aufschneiden, man kann reparieren, man kann alles Mögliche machen. Aber das Ich, das im Körper ist, will, ich nenne mal dieses großartige Wort, ich komme nun mal vom Theater, will erlöst werden. Und das kann es nur, der Körper kann sich nur erlösen, wenn er sich auf den Leib hin transzendiert, nicht? Das ist dann sozusagen eine Tiefendimension unserer Erfahrungen. Und ich habe es selber erfahren und ich erlebe es auch mit den Schülern, dass es möglich ist, statt aus dem Ich und als ichhafter Mensch aus dem Selbst her darzustellen, das Selbst zu erleben im Spiel und daraus eben eine ganz eigene Spielweise zu entwickeln.
Ich denke, wir können auch über alle diese Aspekte nochmal im Einzelnen sprechen. Das sind ja Dinge, die auch die Zielgruppe deiner Workshops, deines Coachings sicherlich sehr interessieren. Und die Frage, vielleicht auch, kannst du diese Frage jetzt mal beantworten, wie an wen richtet sich deine Arbeit? Wer ist deine Zielgruppe? Wer sind die Menschen, die zu dir kommen? Und für alle Interessierten, die uns zuhören, wen sprichst du an mit deiner Arbeit?
Ich spreche Menschen an, die ja ähnlich wie ich eine ganz tiefe Sehnsucht verspürt haben und verspüren nach etwas, das mit Meditation zu tun hat, mit Intuition, mit Stille, mit Qualität, mit Lebensqualität, die eine tiefe Sehnsucht haben nach einer Welt, die hinter dieser ja dinghaften und faktischen Welt liegt. Menschen, die vielleicht die Erfahrung schon gemacht haben mit dieser anderen Welt. Ich bin davon überzeugt, dass im Grunde genommen in jedem von uns diese Sehnsucht steckt, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Menschen, die ihrem eigenen Wesen, also ihrer Subjektivität näher kommen wollen, in einer Zeit, wo wir doch eigentlich viel mehr als Objekt gesehen werden. Und ich suche Menschen, die ja mit dem, was so herkömmlich angeboten wird, auch vor allen Dingen als Freizeit, zur Freizeit, etwas suchen, was vielleicht doch mehr Sinn ergibt, mehr Tiefe ergibt.
Aber wie kann denn gerade das Theater da Abhilfe schaffen sozusagen?
Also ich finde, der Ausdruck ist so wichtig, dass wir nicht nur auf dem Eindruck stecken bleiben, auf dem Eindrücklichen stecken bleiben. Wir haben heute selten Gelegenheit, das, was wir empfinden, was wir eindrücklich empfinden, auch wirklich ausdrücken zu können. Und zwar nicht wörtlich, wozu ich jetzt hier gezwungen werde, sondern eben körperlich, ja, auf der Bühne. Ich fände es ganz wunderbar, wenn ich jetzt all das, was ich jetzt eben erzählt habe, wenn ich das nonverbal mal nochmal auf der Bühne zeigen könnte. Das würde mich sehr erfüllen.
Ich denke aber schon, dass die Resonanz dafür entstehen kann und der Wille bei vielen Menschen auch da ist.
Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich darstellen möchten, aber nicht aus Eitelkeit heraus, obwohl auch das mal sein darf. Ich finde es ganz wunderbar, wenn Menschen auch ihre Eitelkeit mal darstellen und den Mut dazu haben, es dann aber tun mit einem anderen Hintergrund.
Ich glaube, dieser Wunsch, den du geäußert hast, das Ganze auch mal nicht nur auditiv, sondern wirklich ganzheitlich visuell auch wahrnehmen zu können, ist ein wunderbarer Punkt, der neugierig macht, der vielen, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch schon einen Ausblick gegeben hat oder einen Einblick gegeben hat in deine Arbeit und vielleicht auch den Wunsch oder das Interesse geweckt hat, mal an einem Workshop oder an einem Coaching teilzunehmen. Wir halten also fest, es geht bei Slow Acting um eben diese Ich-Selbst-Brücke und wir wollen in den nächsten Folgen noch einiges mehr dazu erfahren und auch einiges mehr zu der konkreten Arbeit in deinen Workshops erfahren. Ich danke dir erstmal sehr für dieses sehr, sehr informative und sehr inspirierende Gespräch und ich bin mir sicher, dass du nun auch wirklich schon viele neugierig gemacht hast, sich mit Slow Acting zu beschäftigen und vielleicht sogar mal den ein oder anderen Workshop oder das eine oder andere Coaching zu besuchen.
Ich danke dir, Alexander, für dein geduldiges Zuhören.
Immer wieder gerne und das führen wir definitiv fort und alle, die jetzt schon nicht mehr auf die zukünftigen Folgen unseres Podcasts warten können, die können sich natürlich auf Wolfgangs Webseite www.slow-acting.de informieren. Alle Workshop-Termine finden sich auf der Webseite des Theaterlabors www.theaterlabor-traumgesicht-ev.de und dort ist natürlich auch der Spielplan des Theaters zu finden. Auf der Website kann man sich natürlich auch für den Newsletter dann anmelden, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und natürlich auch für alle Workshops anmelden. Und aktuelle Informationen und Eindrücke und Bilder gibt's auch auf Instagram unter theaterlabor.traumgesicht. Damit würde ich sagen, Wolfgang, verabschieden wir uns für diese Folge des Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Wolfgang, und wir freuen uns, wenn wir Sie und euch für die nächsten Folgen begeistern können. Bis dahin, eine gute Zeit.